Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Du hast deine Arbeit auch immer an internationale Entwicklungen am Fußballmarkt geknüpft, hast Entwicklungen einfließen lassen. Das wurde 2018 mit deiner Wahl in die European Club Association nochmal verstärkt und in gewisser Weise belohnt. Wie ist es dazu gekommen und welche Aufgaben hast du in der ICE übernommen? Du bist ja dort mit ehemaligen Legenden wie Edwin van der Sar zum Beispiel in einem Gremium gesessen, mit dem Präsident von Juventus Turin, mit Herrn Agnelli. Also Landtaler, Agnelli, Edwin van der Sar ist eine coole Kombination.
Ja, in der Tat. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr lehrreich, sehr gutes Netzwerk. Die ICA, vielleicht beginne ich mal damit, wurde ja vor 11 Jahren oder 12 Jahren, 2008, gegründet, bald 13 Jahre. Und sie entstand aus den großen 14, die ja inoffizielle Vereinigung waren. Und sie ist mittlerweile organisiert in sogenannten Subdivisions. Es gibt 4 Subdivisions. Die Subdivision 1 umfasst die Spitzenclubs der Länder 1 bis 6. Dann Subdivision 2, die Spitzenclubs der Länder 7 bis 15. Dann Subdivision 3 und 4. Und Österreich hat vom Länderkoeffizienten in die Subdivision 2 gehört. Und neben Rapid Wien ist ja auch Austria Wien, Sturm Graz und Red Bull Salzburg dort Mitglied bei dieser Vereinigung. Aufgrund einer Statutenänderung wurde im Board, also im Vorstand der ICA, der sogenannte Subdivision Representative geschaffen und der wurde 2018 neu gewählt. Ich habe mich zur Wahl aufstellen lassen, habe die Wahl auch mit, glaube ich, einer Stimme Vorsprung gewonnen gegen Mitbewerber aus Türkei und Ukraine. Und war fortan Mitglied im Board. Und wie du auch angesprochen hast, war ich zuvor schon Mitglied in einem Gremium der Taskforce der Europa League und war dann auch durch die Wahl in dem Board, war ich auch Mitglied beim UEFA Club Competitions Committee. Also hatte wirklich Zeit und Möglichkeit, hier auch wirklich gute Insights international und über die internationalen Entwicklungen zu erhalten und konnte hier auch durchaus aktiv mitgestalten, was die einen oder anderen Maßnahmen und Veränderungen im europäischen Wettbewerb betrifft.
Eine solche Veränderung wird es ab der kommenden Saison 2021-22 geben. Da gibt es dann neben der Champions League und der Europa League, den zwei bekannten Formaten, auch noch die Conference League, also einen dritten europäischen Bewerb. Und du warst bei der Entwicklung dieses Formats im Rahmen der ICA Taskforce hautnah dabei. Wie viel kann man in einer solchen Taskforce wirklich mitgestalten und wie sehr haben die richtig großen europäischen Vereine hier den Ton angegeben?
Nun, vielleicht einmal, wie kam es dazu? Ich kann mich noch erinnern, ich glaube es war 2016 oder 2017, da war ein ICA-Meeting in München. Den Vorsitz hatte damals noch der Karl-Heinz Rummenigge und das war zu Beginn des Meetings war war doch laute Kritik am Vorgehen, wie man die Champions League reformiert hat, nämlich das war hinter verschlossenen Türen in einer Nacht- und Nebelaktion und das hat der UEFA und der ICA sehr viel Kritik eingebracht. Ich glaube, das war 2015, wie einfach Italien quasi einen weiteren Fixplatz bekommen hat. Und mein Statement damals war, dass ja die Champions League Reform ist jetzt Geschichte. Mir geht es jetzt viel mehr darum, dass man aus der Europa League etwas macht, dass auch die mittleren und kleineren Clubs hier sich gut entwickeln können. Und der Markus Kretschmer von Austria war auch mit, der hat dann hier auch recht gegeben. Und somit hat man dann in dem Meeting dann gleich auch über die Zukunft der Europa League diskutiert. Und daraus ist die Taskforce zur Reform der Europa League entstanden, wo aus jeder Subdivision 2 Mitglieder dabei waren. Und einer war eben der Edwin van der Sar, der auch Vice Chairman in der ICA ist. Und die zweite Person von der Subdivision 2 wurde ich gefragt, habe das auch sehr gern dann gemacht. Und so ist es dazu gekommen. Es war ein Gremium mit 8 Personen, somit hat man natürlich auch die Möglichkeit, seine Argumente ausreichend darzulegen. Es waren zahlreiche Meetings in Nyon, im UEFA-Hauptquartier, aber auch zwischen den Meetings zahlreiche Telefonate und auch persönliche Treffen, wo man einfach innerhalb der eigenen Subdivision, also in meinem Fall gemeinsam mit Edwin oder auch mit anderen Subdivision, einfach diverse Punkte einfach besprochen hat, um zu sehen, wo bekommt man von wem Unterstützung. Das Anliegen, was wir gehabt haben, vor allem vom Subdivision 2, 3, 4, war einfach die Europa League zu vergrößern, um einfach mehr Chancen zu haben, dass man hier als Club reinkommt. Denn wir haben ja kaum Fixplätze oder unter der Nationenwertung ab Platz 12 gibt es ja keine Fixplätze mehr für die Europa League. Und somit war das einfach wichtig. Zu Beginn ist die Diskussion eigentlich auch verlaufen in die Richtung, dass man die Europa League an sich vergrößern sollte, also von 48 Vereine auf 56 oder 64. Und es haben dann allerdings einige Marketing-Experten und auch Personen, die wirklich sehr, sehr gut in der Materie mit Ligenreform und so weiter vertraut sind, schon uns sehr schlüssig dargelegt, dass die Europa League, eine Aufstockung der Europa League, wenig Sinn macht und dass der dritte Bewerb viel zukunftsweisender ist. Und wenn man jetzt macht 32, 32, 32, also 32 Champions League, 32 Europa League, 32 in der neuen Conference League, ja, dann hat man hier ein Gerüst, das viel zukunftsweisender ist, denn dann kann man auch vergrößern. Und es ist auch eine Aufwertung für die Europa League. Und der neue Bewerb, die Conference League, wird durchaus auch spannend werden. Mit einem Punkt konnte ich mich leider nicht durchsetzen. Wir wissen, aus österreichischer Sicht ist eben das Thema, dass der Zweitplatzierte momentan sich nicht fix für die Champions League qualifiziert und auch nicht fix für die Europa League ist, aber der Cupsieger oder der Drittplatzierte sehr wohl. Und da ist ein bisschen Ungleichgewicht. Das betrifft aber nur die Länder 10 und 11 im Nationenranking. Es war eigentlich bis zum Schluss der Verhandlungen war klar, dass diese Ungerechtigkeit beseitigt wird, dass auch der Zweitplatzierte hier dann zumindest einen Fixstart in der Europa League hat. Allerdings wurde es dann am Schluss dann doch anders entschieden. Aber ansonsten mit den 16 neuen Vereinen sehr, sehr gute Entscheidung für mittlere und kleinere Länder.
Du hast die österreichische Sicht schon ganz kurz angesprochen. Ich möchte es nochmal aufgreifen. Welche Vor- und Nachteile bringt das neue Europacup-System für die rot-weiß-roten Clubs mit sich?
Die Chancen, dass man in die Gruppenphase einzieht, ist einfach deutlich höher. Denn man hat einfach 16 Clubs mehr. Es gibt keinen einzigen zusätzlichen Startplatz für die großen Liga. Das heißt, diese 16 neuen Startplätze werden sich die Clubs ausmachen, die einfach aus den mittleren und kleineren Ligen kommen. Und das ist gut so.
In den Medien geistert auch immer das Thema Super League herum. Es ist eine geschlossene Liga für die ganz, ganz großen Clubs. Jetzt bist du international sehr nah dran an dem ganzen Geschehen. Was sagst du zu den Gerüchten? Wie schaut es da aus? Wie stehst du selbst dazu?
Also diese Gerüchte um die Super League kommen ja so alle 3-4 Jahre, immer wenn es geht oder immer wenn ein neuer Rechtezyklus kommt und wenn es dann wieder um die Geldverteilung geht. Ja. In der Vergangenheit wurde das halt so gelöst, dass man halt wieder irgendwelche Konzessionen gemacht hat in den großen Ländern. Die Frage ist einfach, ob man nicht hier sagen sollte, okay, dann macht eure Super League. Liebe 16 Clubs oder 14 Clubs oder 18 Clubs, ja, macht eure Super League. Aber gebt uns Rahmenbedingungen, wo sich dafür die anderen Clubs und die kleineren und mittleren Länder entsprechend gut entwickeln können. Vielleicht ist auch das ein Ansatz, den man überlegen muss. Wenn man sagt, okay, der Kalender wird nicht mehr jetzt für die Champions League reserviert, sondern wir können auch hier Dienstag, Mittwoch unseren Wettbewerb spielen. Wenn man hier diverse Regeln schafft, wie im Bereich der Jugendspielertransfers und, und die auch auf 10, 15 Jahre fixiert, dann schafft man hier vielleicht ein stabiles Ökosystem für kleinere und mittlere Clubs oder für Clubs aus kleineren und mittleren Ligen, ja, die sich hier gesund entwickeln können. Vielleicht sollte man auch das in Betracht ziehen, als Denkansatz. Aber ich persönlich glaube trotzdem, dass die Super League nicht kommen wird. Ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube, es wird eher gehen, dass man die Formate wieder weiterentwickelt. Im Endeffekt geht es darum, dass man einfach mehr Spieltage bekommt, um mehr Geld auch zu erwirtschaften, dass man dann natürlich über möglichst viele Vereine auch verteilen kann.
Raphael, es war halt schon immer wieder Thema, wie kann ich maximieren, wie kann ich noch mehr Geld für den Fußball, für den Profifußball aufstellen. Ich würde gerne auch das Thema soziale Verantwortung bei Fußballvereinen mit dir vertiefen, weil es mir persönlich auch ein großes Anliegen ist. Zu meiner Zeit beim SK Rapid habe ich gemeinsam mit dem Stefan Kier ein umfangreiches CSR-Konzept entwickelt und verfasst, der Titel mit dem Titel Rapid Leben, mittlerweile ja auch auf Schiene beim SK Rapid. Und darin auch sehr viele internationale Inputs, die unter anderem auch von deiner Erfahrung bei der ECA stammen. Durch Covid-19 hat das Thema Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung im Allgemeinen, aber auch im Speziellen bei Fußballvereinen in der öffentlichen Diskussion einen größeren Stellenwert erhalten. Ich denke an TSG Hoffenheim, die das mittlerweile mit dem Common Value Modell in ihre Vermarktung einfließen lassen. Wie bewertest du das Thema Nachhaltigkeit für Fußballvereine?
Und ich glaube, man muss unterscheiden vielleicht zwischen Nachhaltigkeit und CSR-Projekten. Und diese soziale Verantwortung, die du angesprochen hast, ist, glaube ich, schon auch ganz, ganz wichtig, denn man hebt dadurch seine eigene Relevanz in der Region. Man zeigt einfach diese Verantwortung. Man kann hier mit diesem Thema, wenn man es ernst nimmt und nicht jetzt nur oberflächlich betreibt, auch durchaus punkten bei den Partnern des Clubs. Ich kenne die Situation von Panathinaikos Athen ganz gut, war dort selber auch unten. Ja. Die haben hier fantastische CSR-Projekte laufen. Athen oder der Hafen von Athen ist natürlich eine Anlaufstelle für Flüchtlinge aus dem afrikanischen Raum. Dort gibt es einfach immer wieder soziale Brennpunkte und Panathinaikos hat es da geschafft, wirklich sich in der Gesellschaft als Kit, als Punkt der Zusammenarbeit zu etablieren, wo man dann natürlich auch mit Flüchtlingen viel arbeitet, wo man hier probiert, auch integrativ tätig zu sein. Und in Summe begeistert diese Arbeit so viele Partner des Clubs, dass sie einfach diesen Clubs dann auch viel, viel mehr die Treue halten und nicht bei der ersten Marketingbudgetkürzung jetzt sagen, okay, dann streichen wir Sponsoring. Denn diese Verantwortlichkeit begründet dann natürlich auch eine Nachhaltigkeit, ja, und das ist gut für die Entwicklung, davon bin ich überzeugt.
Aktuell bist du, nachdem du aktuell für keinen Verein tätig bist, zwar auch nicht mehr bei der ICE, aber du bist nach wie vor natürlich stark und sehr international vernetzt. Für unsere Hörer, mit welchen Entwicklungen können wir auf europäischer Ebene in den nächsten 1 bis 2 Jahren rechnen? Also kannst du sozusagen schon ein bisschen was spoilern oder anteasern?
Nun, wie schon vorweg erwähnt, an die Super League glaube ich nicht. Es wird ein neues Wettbewerbsformat kommen und es wird weiterentwickelt werden. Was den internationalen Bewerb betrifft, ich glaube, was die nationalen Ligen betrifft, hier kann es schon diese Cross-Border-Ligen geben, dass sich hier quasi eben wie Holland, Belgien, dass sich die vielleicht zusammenschließen und eine Liga machen oder im Baltikum, wo auch immer. Es gibt Regionen, wo das durchaus Sinn macht. Mit dem rechne ich schon. Auch schon vorher, glaube ich, ganz kurz angeschnitten sind auch auf FIFA-Level Überlegungen, das Transfersystem besser zu reglementieren oder zu überarbeiten. Auch der Cap, also die Obergrenze für Spielervermittlerzahlungen, auch das wurde schon medial diskutiert, ist absolut auf der Agenda von der FIFA oben. Das ganze Thema rund um Jugendspieler, rund um Schutz für Ausbildungsclubs, wird hier diskutiert werden. Solidaritätsabgabe für internationale Transfers. Also wenn ein Spieler, der bei einem Verein ausgebildet wurde, im Ausland wechselt, dann ist es momentan so, dass die ausbildenden Clubs, können ja auch mehrere sein, hier eine 5%ige Solidaritätsabgabe bekommen von der Transfersumme. Auch das wird weiterentwickelt, weil momentan ist es nur so, wenn es ein sogenannter Cross-Border-Transfer ist, also wenn, sagen wir, von England ein Spieler aus Spanien verkauft wird, nach Spanien verkauft wird, dann gibt es das Geld. Wenn er mal innerhalb von England wechselt, dann gibt es kein Geld, was ja völlig, also nicht begründbar ist, ja, vor allem in einer Europäischen Union. Auch das wird hier weiterentwickelt. Also da gibt es einige sehr, sehr gute Entwicklungen, und ich glaube, dass auch hier FIFA und UEFA schon erkannt haben, dass sie etwas tun müssen, um vor allem die Ausbildungsclubs zu schützen.
Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon.